Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Ich bin dann vor allem bei der Astrologie bin ich sehr lange hängen geblieben. Das hat mich dann fasziniert. Dann kam der Pyramidenpower. Ich wollte es einfach testen, gibt es wirklich so Kräfte. Mit autogenem Training habe ich angefangen, dass man den Körper entspannen kann. Ich habe einfach alles probiert.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an. Das ist auch bei meinen heutigen Gästen so. Ich bin Martin Diener. Herzlich willkommen, Barbara und Peter Läutert. Ihr habt beide recht viel erlebt in der Jugend und auch später. Ich sage jetzt mal wilde Sachen, solche, die unter die Haut gehen. Später habt ihr euch dann am Arbeitsplatz kennengelernt und sind ein Pärchen geworden. Man kann sagen, orientierungslos trifft auf bodenlos. Das ergründen wir jetzt miteinander. Barbara, du bist ja im Ecken bodenlos. Mhm. Aber wir fangen ganz vorne an. Du hast nicht eine einfache Kindheit gehabt. Nimm uns mit, wie es dir ergangen als Kind.
Ich war die Dritte in einer Familie mit grossen Abständen zwischen den Kindern. Und für mich war es speziell, ich habe eigentlich zu meinen grossen Geschwistern aufgeschaut, aber ich bin doch relativ allein aufgewachsen, weil mein Bruder ist 6 Jahre älter, meine Schwester 9 Jahre älter. Die haben schon ganz andere Interessen gehabt. Wir sind auf dem Land aufgewachsen, weit weg von allen anderen Leuten, die irgendwie Kinder hatten. Es hat auch ganz, ganz viel Schönes gehabt. Also, wenn man gerne allein an einem Bächli spielt, in einem schattigen Ort mit Bäumen und Viecher und Tierli beobachtet und so, dann habe ich auch sehr schöne. Es hat wie beides, oder? Wie immer im Leben wahrscheinlich.
Und was hat überwogen? Also weißt du, wenn du jetzt zurückdenkst, es ist ja so, wenn man in Italien in die Ferien geht, dann denkt man nicht mehr an Durchfall, an Sonnenbrand und an Muckenstich, sondern an Dolce Far Niente. Also weißt du, das ist das, was bleibt unter dem Strich von deiner Kindheit?
Im grossen Bild denke ich, dass ich dort wie recht viel einsam gewesen bin, mir selber überlassen auf eine Art, das vielleicht auch selber gesucht habe. Und ich glaube, ich habe nicht so schäri gut gelernt, mit anderen Kindern mich auszutauschen. Also Kontakt zu haben, Beziehungen zu bauen, auf Leute einzugehen, auch zurückstecken, weil der andere etwas anderes will, verhandeln und so, das habe ich nicht so gut gelernt. Ich bin eigentlich mehr in einer erwachsenen Welt aufgewachsen.
Es sind dann auch wirklich happige Sachen passiert. Du hast Missbrauch erlebt, eine Abtreibung als Minderjährige, das war sicher eine harte Entscheidung. Was denkst du heute über diese Zeit, dann nicht die Kindheit, sondern die Jugendzeit?
Ich habe mich nach dem Missbrauch eigentlich sehr stark nach jungen Männern gesehnt. Nach angenommen, nach gehebt werden, nach, man würde sagen, in Anführungszeichen, gell, mit so Anführungs- und Schlusszeichen, Liebe. Und das hat meine Freizeit geprägt. Also Kollegen, die ich noch kenne von der Schulzeit, von der Sekundarschule, die sagen, ja, also du bist eigentlich nie mit uns unterwegs gewesen. Du hast dich immer nach oben orientiert und ältere Leute kennt, ältere Freunde gehabt.
Erklär mir schnell den Zusammenhang. Du hast gesagt, nach dem Missbrauch habe ich mich nach mehr Männerbeziehungen gesehnt. Also hast du den Missbrauch gar nicht so schlecht empfunden? Oder?
Ja. Damals nicht. Damals hatte ich das Gefühl, das macht mich zu einer erwachsenen Frau. Ich habe mich in der Illusion gewiegt, ich sei jetzt jemand oder ich sei eine erwachsene Frau. Das hat auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, in der Rolle von einer erwachsenen Frau zum Beispiel Haushalt machen bei meinen damaligen Freunden. Oder dafür sorgen, dass es etwas Gesundes zu essen gibt. Oder einfach so völlig schräge Geschichten, die man mit 14 eigentlich nicht erleben müssen. Und man sollte dürfen einfach ein Mädchen sein, mit anderen Mädchen unterwegs und kichern und fröhlich sein. Und ganz andere Geschichten in der Leben sollte dürfen.
Und nachher mit 14 bist du in so einer Mann-WG dann als, ich sage jetzt mal, Dienstmädchen gewesen.
Ja, also,
die haben dich dann auch ausgenutzt. Warum hast du das machen lassen mit dir?
Ich hatte eine Zeit lang den Eindruck gehabt, das macht mich zu einer begehrten Frau. Zu einer Frau, die etwas managen kann, die Kontrollen ausüben über Sachen, über Menschen, über Gegenstände. Es hat mich, wie ich vorhin gesagt habe, es hat so einen Aspekt vom Erwachsensein in mich hineingelegt, wo ich heute weiss, es ist völlig schräg.
Also mit 14? Mhm. Mit 14, da tut man noch Bravo-Poster aufhängen, genau. und nicht spielt irgendwie eine erwachsene Frau. Also wenn du jetzt heute zurückdenkst, was denkst du über die Zeit, wo du dich dann auch wirklich
ausnutzen lassen hast?
Ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Hauptgefühlen. Das eine ist eine Wut auf die Person, die mich dort eingeführt hat in die Situation. Und dann, also Wut im Sinne von, das ist einfach ein No-Go. Das darf man nicht machen. Das ist heute auch mit einer Strafe beleidigt. Mein Vater hat probiert, mich zu retten von dem, aber wir sind ihm ab. Also er hat versucht, dem Mann, der mit mir die übergriffige Sache eigentlich gemacht hat, indem dass er 21 war und ich 14, als ich das erste Mal mit ihm geschlafen habe. Ja, das hat mein Vater probiert zu verhindern. Er ist auf die Polizei und weil da gerade etwas passiert ist im Dorf und es nur ein Polizist hat in dem Dorf, dann ist der Polizist halt bei dem Unfall gsi und nicht bei uns und nicht im Büro. Und mein Vater hat dann unverrichtete Dinge wieder müssen heim und ich habe dann so da, wie wenn es mich nicht angeht. Ich bin dann einfach praktisch nur noch heimgegangen, um Kleider zu wechseln und um mit meiner Mutter vielleicht ein paar Worte zu wechseln. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, meine Eltern verstehen mich nicht. Die wissen nicht, dass das jetzt das grosse Lebensziel ist von mir, da glücklich zu werden in dieser Mannenwege mit diesen kiffenden jungen Männern, die, ja, sie haben getrunken, sie haben gekifft, sie haben geschafft, sie haben getrunken, gekifft, geschafft. Und ich habe alles andere gemacht. Oder?
Wie bist du da wieder daraus rausgekommen? Was hat müssen passieren, dass du daraus rauskommst?
Jetzt kommt eine ganz schwierige Situation, weil das weiss ich nicht mehr. Ich habe ganz viele unangenehme Sachen aus dieser Zeit behalten im Gedächtnis und ganz viele unangenehme Sachen aus dem Gedächtnis gestrichen. Die sind nicht vorhanden. Ich kann dir die Frage so nicht beantworten.
Also
ich vermute, so weißt, mit Studieren nachher, jetzt bin ich ja fast 64, mit Studieren merke ich dann, ja, wahrscheinlich ist einfach ein Neuer gekommen, der es besser gemacht hat. Oder ich habe gemerkt, dass es keine gute Idee ist. Oder wie auch immer, aber es ist nicht real vorhanden in meinem Gedächtnis. Es ist wie ein schwarzes Loch. Du fragst mich eine Frage und ich muss sagen, I don't know.
Macht dich das traurig?
Ja,
also,
sehr.
Oder ist es wie auch verständlich, dass
der
Körper oder dein Kopf einfach das ausblendet?
Ja. Weißt du, es passieren Sachen in meinem Leben, also es sind Sachen in meinem Leben passiert, wo auf eine Art das hilfreich gsi ist, dass ich auch können ausblenden, weil dann habe ich können überleben. Es hat Situationen gegeben, wo ich probiert habe, mir das Leben zu nehmen. Später, also mit 22. Es hat Situationen gegeben, wo ich versucht habe, mein Leben zu nehmen, ohne es zu merken. Ich bin zum Beispiel völlig bekifft von Winterthur auf Bern gefahren, wo ich zu Bern gelebt habe, aber zu Winterthur an einem Festival war. Und am Morgen um 2 auf der Autobahn auf dem 125er Dorf gemerkt habe, dass ich über den Mittelstreifen von diesen beiden Fahrbahnen fahre, oder? Und das hat mich geweckt, indem das mein Vorderrad vibriert hat, oder? Auf dem 125er Yamaha Töffli. Und das hat mich auch das Leben gerettet. Weil, wenn ich dort eingeschlafen wäre, wäre ich einfach... Ich wäre gestorben, oder? Und das andere war ein Suizidversuch, wo man eigentlich hätte müssen sagen, die Frau braucht jetzt Hilfe. Und ich habe dann das nicht vollendet, sondern ich habe im letzten Moment, oder so wie ich es gefühlt und in Erinnerung habe, im letzten Moment habe ich das Küchenmesser, das riesige, das wir hatten, zum Fleisch tranchieren und so, habe ich auf die Seite gelegt und habe gesagt, nein, es gibt, glaube ich, noch ein Leben, wo mir wirklich könnte gefallen. Also mein Leben ist jetzt nicht an dieser ganz, ganz traurigen Situation gestorben, wo alle meine Erwartungen an meinen damaligen Lebenspartner nicht erfüllt worden sind und alle meine Gedanken und alle meine Pläne so in einem Gemisch von Wut und Anklage und Selbstverachtung und Scham, so alles durcheinander durch mein Herz und meinen Kopf durchtendert ist, oder? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich vor ganz vielen Jahren mal mit jemandem in Südamerika war. Ich bin in Bolivien war, in Peru, haben wir angefangen mit einer wunderbaren dreimonatigen Reise und sind dann am Schluss nur für so gute anderthalb oder so zwei Wochen knapp in Brasilien gewesen. Und in dem Moment, wo ich mit dem Messer in der Küche hocke und mich eigentlich umbringen wollte, kommt mir in den Sinn, nein, Brasilien, das hast du eigentlich noch einmal machen. Da hast du noch einmal hingehen und länger gehen und das geniessen und noch mehr sehen. Und auch die Frau, die ich dort kennengelernt habe, eine Bekannte, die wir noch Kontakt haben können, nochmal treffen und einfach die gute Zeit nochmal aufleben lassen. Und das hat mich gerettet. Dann habe ich nachher in die Psychiatrie angerufen und habe gesagt, mir geht es nicht gut und ich brauche Hilfe. Und ob sie wissen, was ich jetzt machen muss, weil ich will eigentlich mich nicht umbringen. Also ich will mich zwar umbringen, aber ich will mich nicht umbringen. Du kennst das von anderen Menschen, dass man so wie zwei Seelen hat in der Brust. Oder? Ich will eigentlich noch auf Brasilien und alles hinter mir lassen. mein Elend vom aktuellen Leben.
Wie bist du denn da daraus rausgekommen? Also,
Der hat dann ganz lange geschwätzt mit mir. Der Psychiater hat sich dann wirklich stundenlang Zeit genommen. Wir haben alles können ausbreiten. Und ich bin dann zu der gleichen Person, die dort am Telefon war. Das war eine psychiatrische Klinik zu Bern. Und dort konnte ich dann auch hingehen. Zwei, drei Mal haben wir uns noch getroffen in so einem Psychiatrie-Beratungszentrum-Setting, wo wir dann einfach ein bisschen darüber geredet haben. Aber eigentlich habe ich dort nicht wirklich Hilfe bekommen. Es ist einfach nur so eine Notfallinteraktion gewesen, die geholfen hat, dass ich auch überleben will. Am nächsten Tag wollte ich nie mehr mit einem Messer mich umbringen. Mhm. Es ist dann auch wieder irgendwie weitergegangen und ich bin mit dem Lebenspartner zusammengeblieben, noch mal ein paar Jahre.
Der Lebenspartner oder andere Freundinnen sind nicht rum gewesen, um dich auffangen?
Ja, weißt, mit ihm hatte ich ja gerade Krach gehabt, als ich mich probiert habe, umzubringen. Das ist ja basiert darauf, dass ich mir eben etwas vorgestellt habe, das nicht bekommen habe. Wenn ich das von heute anschaue, dann denke ich, ich bin total egozentrisch gewesen. Also die Sachen müssen so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn mein damaliger Lebenspartner gefunden hat, er hätte eigene Pläne und Ideen oder es nicht richtig gesagt oder nicht richtig gemacht hat oder nicht richtig gehandelt hat oder nicht das Richtige gepostet oder nicht die richtigen Ausflüge organisiert, dann hat es halt Streit gegeben. Oder? Also ich bin sehr... ich glaube, ich bin recht stur gewesen und bockig.
Ja. Du bist als Freundin von einem Sicherheitsmann zu Ankara gewesen, der Türkei. Der hat für die deutsche Botschaft gearbeitet, das Diplomatenkreis Güppli, schöne Kleider. Bodenlos, hast ja du gesagt, so ein viel.
Ja,
hat das endlich Boden gegeben?
Nein, gar nicht, im Gegenteil. Also wir sind uns dann gegenseitig untreu geworden dort. Es war eine Situation, ein Umfeld von Tennis, Lästern, Schwätzen. Ich hatte nichts zu tun. Er hatte eine Arbeit, eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die aber auch recht geheimnisvoll war. Er musste immer wieder weg und so, ohne dass man hätte wissen durfte, wo er hin ist, weil er irgendjemanden begleiten oder überwachen musste. Und für mich war das Leben irgendwie leer, weil ich nicht wirklich von meiner Herkunft her nicht wirklich gewusst, wie man Konversation macht. Ich habe nicht gewusst, wie man kann eine ganze Stunde an einem Apéro verbringen mit einem Güppli-Glas in der Hand, ohne sich zu betrinken. Weil die Leute, das Umfeld, das hat überhaupt nicht zu dem gepasst, wie ich gelebt habe. Oder? Das hat von meiner Herkunft her, das ist mir sehr oberflächlich reingekommen. Heute weiss ich, das ist etwas, was ich nicht gelernt habe. Ich habe nicht gelernt, wie man einfach so harmlose Sachen bespricht. Ich bin zum Beispiel diesen Leuten immer auf den Nerv gegangen, weil ich habe politisiert oder ich habe irgendwie schwierige Themen vom Zaun gerissen oder ich habe Sachen gemacht, die man einfach in einer Botschaft nicht macht. Oder? Aber man muss dazu auch sagen, ich bin sehr jung. Ich bin damals 25, 26. Mein Lebenspartner war 18 Jahre älter gewesen. Der hat das schon ewig gekannt, hat nichts anderes gemacht als das. Oder? Nach dem Militär ist er gerade direkt in den Auswärtigen Dienst eingezogen worden und hat dort dann als Sicherheitsmann geschafft. Und er hat ein lässiges Leben gehabt. Oder? Er hat spannende Sachen können erleben und ich habe einfach für den Hund gesorgt und eine Putzfrau angeleitet.
Und wenn er heimgekommen ist, bist du da gewesen?
Ja, genau. Wir haben super Ausflüge machen. Aber man muss auch sehen, ich bin dort eine Frau gewesen, die zum Beispiel keine Arbeitsbewilligung hatte, weil ich einen Schweizer Pass und keinen Deutschen. Und ich bin nicht mit ihm geheiratet gewesen, weil wir haben beide das gar nie wollen, oder? Ich habe immer geschworen, ich werde nicht heiraten. Und wenn man nicht heiraten ist, bekommt man auch keine Arbeitsbewilligung. Man hat keinen Auftrag. Es braucht einem nicht, oder?
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dir geschworen, nie zu heiraten. Warum nie?
Ich habe das schrecklich gefunden. Das machen nur dumme Leute. Das ist ja nicht mehr nötig. Oder? Man kann im Kombinat leben, man hat alles, was man will. Man kann, sobald es Probleme gibt, gerade abhauen. Das habe ich auch sehr viel gemacht.
Wenn du jetzt heute zurückschaust, auf die Zeiten bis daher, wo wir jetzt eigentlich sind, in deinem Lebensstrang, gibt es Momente, wo du sagst, oh, hätte ich doch das. Hätte ich doch. Also weißt du, hätte ich täte.
Ja.
Was würdest du anders machen?
Heute würde ich auf gar keinen Fall fremdgehen, nur weil meine Mama mich betrügt. Mein Lebenspartner hat mich betrogen mit jemandem, der ihm halt gerade in dem Moment, wo ich in der Schweiz war, noch besser gefallen hat. Ich würde versuchen, Frieden zu schaffen dort, wo ich lebe. Weil wir haben sehr viele Konflikte einfach dann irgendwann einmal nicht mehr behandelt, auf der Seite gelassen oder probiert zuzudecken mit Aktivitäten oder Alkohol. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die ich würde anders machen. Fast alles wahrscheinlich.
Wahrscheinlich in den meisten Leben so.
Ja.
Aber man muss sich ja wahrscheinlich auch mit den meisten Sachen arrangieren. Bist, ich sage jetzt mal, versöhnt mit deiner Vergangenheit?
Im grossen Bild natürlich schon. Sonst wäre ich jetzt nicht da. ich könnte nicht offen darüber reden, ohne mir selber etwas probieren vorzumachen.
Peter,
ja.
Jetzt kommst du endlich ins Spiel. Peter, du bist bei dem Gespräch oder in eurer Beziehung bodenlos Barbara, du orientierungslos. Du bist in einem einfachen Elternhaus aufgewachsen, hast dann in Winterthur Chemie studiert und dann bist du in die 68er-Bewegung reingekommen. Habe ich knapp verpasst? Sag es uns, die das nicht miterlebt haben. Was war da die Faszination gewesen?
Mich hat wahrscheinlich fasziniert und die Zeit war es so gewesen, dass man hat probiert, die Grenzen auszuloten. Das Grenzenlose hat fasziniert. Und einige Mal ist man natürlich darüber ausgeschossen, in dem Sinn, wo man im Nachhinein muss sagen, wow, das hätte ganz blöd gehen können oder so. Ich glaube eben, dass vom Schwarz-Weißen zum Farbigen umschreibt es vielleicht ein bisschen. Man hat das Gefühl gehabt, es ist alles so schwarz-weiß und jetzt muss etwas gehen. Und ich bin halt dort dabei gewesen, wo etwas gelaufen ist, lässig war, dort bin ich dabei gewesen.
Drogen?
Nein, Gott sei Dank.
Also es war auch die Zeit gewesen, wo dann alle Drogen gekommen sind und man alles mal ausprobiert hat?
Ich hatte viele Freunde gehabt, die haben so leichte Drogen genommen. Dann hat man an meinen Platten aufgelegt und ich weiss noch, wie die sich haben können freuen, wenn ein Bienchen gesummt hat auf den Platten oder einer die Stege drauf gekommen ist. Dort habe ich einmal gedacht...
Also mal für Platten. Wo psychedelische.
Ja, so psychedelische Platten.
Vangelis.
Wenn du nicht drauf gewesen bist, denkst du, hä? Was läuft jetzt gerade? Was geht da ab?
Aber das hat dich nie gereizt, um einmal so ein Billeli nehmen oder so ein Schnüpferli oder so?
Nein, das hat mich jetzt wirklich nie gereizt, weil ich, da bin ich, glaube ich, zu viel Kopfmensch gewesen. Also ich musste die beobachten und gesagt, hä? Also so kindisch wie du dann wirst, das will ich eigentlich nicht.
Doch noch der Akademiker bei allem.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Ja. Die Sachen, die habe ich dann abgehökelt und gesagt, das muss ich nicht haben.
Nachher hast du dann geheiratet, zwei Kinder gehabt, eine Familie. Du hast gesagt, du bist viel orientierungslos gewesen, also mit Familie und zwei Kindern. Du hast dann endlich Orientierung gehabt, oder?
In dieser Zeit schon. Ich glaube, das ist ja vor allem dann die 5 Jahre Esoterik, wo ich mich wirklich verloren habe, in ganzen Haufen Sachen. Und das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, dass ich Klarheit in etwas verliere. Und in dieser Zeit von der Esoterik mit diesen verschiedenen Sachen, also mit eben 500 Büchern, die ich natürlich nicht alle gelesen habe, aber mindestens überall mal reingeschneugt, da kommst du so viele verschiedene Richtungen über, dass du eigentlich orientierungslos musst werden.
Also vorher haben wir ja gehört von dir, dass du so ein Kopfmensch gewesen bist, ein kontrollierter, dass du keine Drogen genommen hast.
Ja.
Warum hast du dich dann aber in Okkultismus und in die Esoterik begeben? Das ist ja dann auch wieder eine Kontrolle abgegeben, es ist irgendwie nichts für den Kopf.
Ja, das ist glaube ich schon, hängt mit meiner damaligen Frau zusammen. Sie hatte eine Freundin, die war befreundet mit einem Medium. Sie ist einmal heim und hat gesagt, das muss erlebt haben. Wenn jemand in Trance geht und dann, ich sage jetzt, ein Geist redet oder so, also man kann sich verschiedener Meinung sein, was denn da redet, aber jemand redet und der redet so in dein Leben hinein, dass du denkst, woher hat er das? Und sie hat gesagt, das musst du erlebt haben. Und ich habe dann zweimal Nein gesagt und dann dachte, okay, dann wieso nicht? Dann habe ich es abgehökelt. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mehr von dem Unsichtbaren wollte wissen. Das hat mich dann auf einmal triggert. Also, ja.
Nimm uns noch im Himmel mit. Was ist da in dieser Zeit alles abgegangen? Du hast gesagt, Medium, Stimmen hören. Was ist da in dieser Auswahl noch alles dabei?
Ich habe mir dann ein Buch über, ich glaube, das erste Buch über Selbsthypnose gekauft und ausprobiert, wie das geht, dass man sich selber hypnotisieren kann. Das ist dann lange nicht gegangen und auf einmal an einem Abend konnte ich meinen Arm selbstständig machen. Und das war so ein Erlebnis gewesen, dass ich gemerkt habe, ich habe gewisse Sachen nicht im Griff.
Was heisst das, den Arm selbstständig machen?
Es gibt so einen Spruch, den man dann gesagt hat.
So ein Mantra.
Und also ein Spruch, den man wiederholt hat. Mhm. Und dann hat es geheißen, und jetzt hebt der rechte Arm sich langsam. Und das wird erst wieder frei, wenn du deine Stirn berührst. Also man kann ganz viele Sachen kann man da sagen. Das ist das, was ich zuerst probiert habe. Und dann ist mein Arm auf einmal gestiegen. Und,
aber du hast nicht selber so gemacht?
Das ist bei meiner damaligen Frau. Ich habe es zuerst an ihr ausprobiert. Und sie hat dann das auch mitgemacht. Und das ist, hat dann auch geklappt. Und ich habe gesagt, ja, coole Show, was du da abgeliefert hast. Und sie hat gesagt, ich habe das nicht gemacht, das ist passiert. Also es gibt Sachen, wo man sich wirklich nicht erklären kann.
Natürlich. Ja.
So. Ja. Und dann, also da gibt es ja in diesem Cocktail gibt's ja noch ganz viele andere Zutaten. Was hast du alles ausprobiert?
Ja, verschiedene Glaubensrichtungen. Ich war bei der Sufi im Schwarzwald mal gewesen, eine Woche und habe probiert, einfach den Glauben von denen auszuprobieren. Und ich bin dann vor allem bei der Astrologie bin ich sehr lange hängen geblieben. Das hat mich dann fasziniert, da mit diesen Planeten, die da ins Leben hineinreden. Und habe angefangen, das zu berechnen, natürlich mit Büchern, die man da dann hat. Und habe die Horoskope erstellt. Fast jeder von meinen Freunden hat damals ein Horoskop von mir bekommen. Die musste ich dann alle wieder einsammeln in einer späteren Phase.
Orientierung. Das, hat dir dann nichts richtig Orientierung gegeben von all diesen Sachen?
Nein, es ist so, eben, dann ist der Pyramiden-Power gekommen, wo ich mich dann eben unter Pyramiden gesetzt habe, so eine Pyramide gebastelt. Und, obwohl meine Kinder mich dauernd dann ausgelacht haben, habe ich es einfach wollen testen, gibt es wirklich so Kräfte. Es hat magische Bücher gegeben. Mit autogenem Training habe ich angefangen, dass man den Körper kann entspannen kann. Ich habe einfach alles probiert.
Aber gleich nicht orientiert gewesen?
Nein, es ist dann einfach das Nächste gekommen. Es ist dann noch, ja, es war jetzt noch lang gewesen und hat dann das Nächste wollen. Nahtoderfahrung habe ich viel gelesen. Bücher, die Geister geschrieben haben, gibt es, die habe ich dann angefangen lesen. Und durch das, die Menge, die ich gelesen habe, ist es wirklich dann völlig orientierungslos geworden.
Hast denn du genug Zeit noch gehabt für die Frau und für die Kinder? Oder hast du wirklich gearbeitet und dann heimgekommen bist, hast du dich ins Zimmer verkrochen und die Bücher eingesogen?
In diesen 5 Jahren habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es falsch läuft. Aber im Nachhinein muss ich natürlich sagen, wenn einer in 5 Jahren auch noch 300 Bücher liest, dann hat er etwas falsch gemacht, wenn er noch eine Familie hätte. Von dort her, ja, muss ich klar sagen, nein, ich habe dann, bin nicht mehr allem nachgekommen, wo man müsste nachkommen, denke ich, im Nachhinein. Mhm. In selber Zeit war das nicht so wichtig.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Und dann ist die Ehe dann auseinandergefallen. Ist das ein Grund gewesen, oder was ist da schlussendlich der Auslöser gewesen?
Ja, der Auslöser war, dass meine Frau natürlich in dieser Zeit dann sich anders orientiert hat. Das war der eine Auslöser gewesen. Und der andere war, dass mich das wie nicht so interessiert hat. Ich habe Reinkarnationsbücher gelesen, wo man sowieso andere Konstellationen hatte früher. Und hat dann mir auch nicht viel ausgemacht, dass auf einmal ein anderer Mann jetzt da auch noch in dieser Konstellation ist bei uns. Von dort her eindeutig mein Fehler, weil mein Verstand ist dort sich ziemlich verwirrt gewesen.
Du bist dann ausgezogen und wie ist es dir gegangen?
Ja, ich glaube, die wichtigste Phase war ja, dass ich nachher dann die ganzen 500 Bücher loswerden. Das war ja eine Phase vorher, wo eine Freundin von meiner Frau aus Deutschland bei uns übernachtet hat. Und sie hat dann 2 Bücher zu meinem Gestell ausgenommen, Kahuna Magie und Jesus von Nazareth. Und hat einfach gesagt, du musst dich entscheiden. Und spannenderweise habe ich gewusst, ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Und habe dann können durch das auf Knie und dort mein Leben Jesus übergeben und habe auch gewusst, am nächsten Tag jetzt musst du aufräumen mit dem Leben. Und habe dann die 500 Bücher alle können fortrühren, also verbrennen.
Das hat einen schönen Funken gegeben.
Ja, ich habe es nicht in einem Feuer gemacht. Ich habe sie in die damalige Kirchverbrennung gebracht. Und ja, die habe ich durch das nicht mehr müssen zügeln. Die.
Aber warum hast denn du gewusst, dass du dich jetzt musst für Jesus entscheiden?
Das ist etwas, wo ich nicht kann sagen. Ich habe mich nachher auch später gefragt, wenn sie sagt, du musst dich entscheiden, hätte ich auch können sagen, nein, muss ich nicht. Also, es ist einfach etwas passiert in mir in dem Moment, wo ich gewusst habe, jetzt ist eine Chance, um mein Leben in Ordnung zu bringen. Das ist wahrscheinlich einfach das, was passiert ist. Und ich habe es auch nie bereut, muss ich sagen. Das ist, von dann an ist es ruhiger geworden auf dem Gebiet.
Also du bist einer, der sich da eigentlich durch die ganze Menükarte durchgegessen hat. Im religiösen, ja, spirituellen Bereich.
So,
warum ist denn jetzt das Menü J? Warum ist jetzt denn der christliche Glaube, der Jesus, anders? Warum ist der besser?
Ja, das habe ich vielleicht erst nachher so in der Tiefe kennengelernt, dass alles relativ einfach ist. Darum gibt es auch viele Menschen, die wahrscheinlich sagen, muss ich nicht haben. Also ein Beispiel, wenn einer sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist das natürlich sehr verbindlich, oder in dem Sinne. Aber die Sicherheit ist dann, dass du den Weg hast. Also du musst nicht mehr x Weg machen, du hast dann einen Weg. Und die Wahrheit ist heute ja auch so etwas, wo relativ ist in unserer Gesellschaft. Wenn du weißt, es gibt die eine Wahrheit, wird alles einfach viel einfacher.
Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Frage.
Ja.
Wie es dir gegangen ist, wo du mit deinem Auto, dem Küssi und ein paar Bücher zuhause hast müssen, deine Ehe zurücklassen, deine Familie müssen zurücklassen.
Ja, schon eine tiefe Trauer und gleichzeitig Ruhe und Frieden im Herzen. Das ist, man kann das fast nicht beschreiben, dass es auf der einen Seite traurig war und die andere Seite habe ich, glaube ich, schon bis zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr dürfen christliche Sachen kennenlernen. Und die Ruhe und Sicherheit, die ich durch das gehe, das hat dann das Ganze ertragbar gemacht, denke ich.
Und jetzt sind wir bei dem Zeitpunkt, wo ihr euch trefft. Orientierungslos, trifft auf bodenlos, am gleichen Arbeitsplatz. Und dann hat es auf einmal knistert. Was ist da passiert, Barbara?
Ich bin ja noch, wie ich war vorher. Eine Frau, die sich vor allem orientiert hat, was die Männer von ihr denken. Oder? In der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, haben wir sehr viel geschafft. Und wir haben einmal am Wochenende, also am Freitagabend, bevor man heim ist, haben wir auch noch mal ein Glas Rosé getrunken miteinander und vielleicht ein paar Brötchen gegessen oder sonst irgendwie ein bisschen Chips aufgestellt und ein bisschen pläudert und geschnurrt und geraucht und rumgestanden und so. Und unsere Abteilung war einfach so wie ein Anziehungspunkt gewesen. Eigentlich dort sind die, in Anführungszeichen, spannenden Leute einmal ein- und ausgegangen am Freitagabend. Und unter anderem auch der Peter. Und ich habe den Peter kennt vom Korridor her.
Korridor her? Ah, vom Gang.
Wenn er einmal so auf dem Gang dahergelaufen ist, hat er immer pfeifen. Und ich habe gedacht, wow, so ein zufriedener Mensch. So etwas Glückliches. Das ist sehr speziell. Ich habe wahrscheinlich nicht viele Männer kennt, die pfeifen haben während der Arbeit. Und hinten drin muss ich natürlich schmunzeln, weil ich weiss, das war auch eine Form von Strategie, von der Schmerz nicht zu lassen, weil das war noch die Zeit, die er an der Scheidung gemacht hat, also wo alles noch irgendwie in der Schwebe war und man noch nicht gewusst hat. Er hat noch gewusst, dass er jetzt alles nicht mehr hat, was er hatte vorher, oder? Mhm. Und ich habe ihn ganz feinen gefunden. Dann hat er angefangen, wo seine Friedensrichterverhandlung und alles vorbei war und man gewusst hat, dass er geschieden sein wird, haben wir angefangen, das Mittagessen miteinander. Ich habe mich nicht dafür interessiert, was er jetzt gerade erlebt mit seiner Familie, sondern was für mich spannend war, ist einfach, dass er so ein Feiner ist und so ein Fröhlicher und ein Herzlicher
und so
ein
Warmherziger.
Ja, und irgendwie hat er einfach so nach Stabilität geschmückt. Irgendwie hat es etwas Attraktives gehabt bei mir.
Peter, wie hast du das Aufeinandertreffen erlebt?
Ja, das ist spannend, dass man wahrscheinlich...
Wir sind vielleicht nicht
gleich noch. Unterschrieben ist, meine Version ist viel trockener. Und,
aber du hast gepfiffen, hast das stimmt?
Das stimmt, ja. Ich habe in dieser Zeit allen, die es entweder wissen oder auch nicht entweder wissen, von Jesus erzählt. Das war die Phase, in der ich einfach eine Begeisterung hatte.
Ich habe es gehasst.
Warum hast du es gehasst?
Weil meine Mutter schon Kinderstunde gegeben hat bei uns. Und ich habe ihr das alles eigentlich nicht abgenommen. Ich habe das nicht lässig gefunden, was sie einmal gesagt hat.
Und dann hat es knistert und geklopft. Also ja. Ich meine, du sagst, du hast Stabilität und das einfach schön pfeifen, hast du geschätzt. Und du hast keine Hintergedanken gehabt. Und dann muss ich dann gleich irgendwann mal den guten Amor sein Lebensgefühl verschiessen.
Ja, ich glaube, also auf meiner Seite hat es dann schon auch angefangen knistern. Obwohl es am Anfang nicht hatte. Ich hatte 5 Jahre einen Zug hinter mir und auf einmal eine Frau, die sich für mich interessiert. Das habe ich dann schon gespürt. Und das ist natürlich schon das Gefühl, wenn 5 Jahre dich wie ein Loser fühlst, also im Nachhinein, und auf einmal kommt jemand und sagt, du bist ein Feiner. Also nicht gesagt, aber du spürst es. Da hat es schon auch angeknistert und dann sind wir relativ schnell intimer geworden, als wir eigentlich das geplant haben.
Wie hast du das erlebt?
Ich habe gar nicht geplant. In Bezug auf Intimität habe ich ja sowieso nicht geplant. Das für mich war ja Sexualität einfach ein Mittel zum Zweck gewesen, oder?
Und du hast nie wollen heiraten und nie wollen Kinder haben?
Nein, nie im Leben. Nie im Leben. Das sind komische Leute, die das machen. Ich habe immer gespöttelt über die heiraten. Und Kinder wollte ich überhaupt nicht, weil die haben sehr viel Arbeit gemacht. Ich habe schon Leute gekannt, die Kinder hatten, aber das ist nicht meins.
Wir haben jetzt von euch beiden gehört, dass ihr straube Sachen erlebt habt. Und dann, man sagt ja, auf Trümmer kannst du nicht irgendwie ein gescheites Haus aufbauen. Ihr habt also, als ihr zusammengekommen seid, wieder ganzen Haufen zum Aufräumen, zum Aufschaffen gehabt. Wie ist das gelaufen? Wie ist das abgegangen?
Vielleicht zuerst noch, dass wir das Gefühl haben, wir tun einander gut. Und das haben wir am Anfang das Gefühl gehabt, wir tun einander wirklich gut. Und dann, also nach 2-3 Monaten, haben wir gemerkt, dass beide von uns so rote Knöpfe hat. Wenn man irgendetwas sagt, dann kommt man auf einen Punkt, wo der eine oder der andere explodiert oder nervös wird oder nichts mehr sagt. Und da haben wir festgestellt, dass wir so wie 2 entwurzelte Bäume in der Landschaft stehen. Und wenn man dann zusammenkommt, hat man das Gefühl, es gibt einen gewissen Halt, aber 2 nützt nicht schaurig viel, wenn du entwurzelt bist. Und haben gemerkt, so geht es, glaube ich, nicht weiter. Und haben gute Freunde gehabt, die das auch gesehen haben. Und dann hat Barbara noch mal 8 oder 9 Monate, gell, ausziehen. Also sie ist dann ausgezogen. Ich habe ihre Wohnung gehütet. Und dann haben wir eine Zeit gehabt, zum Aufräumen in diesen 9 Monaten. Und sonst wären wir heute ganz sicher nicht mehr zusammen da. Da bin ich überzeugt, ja. Mhm.
Das andere ist aber, dass in der Zwischenzeit der Peter mich mitgenommen hat in seine Freikirche, dort, wo jetzt sein neues Leben gelebt worden ist, wo er Leute kennt hat, die sich verbindlich mit ihm beschäftigt haben, die mit ihm geredet haben, die für ihn gebetet haben und so weiter. Und das hat mir schon noch gefallen, weißt du, die Gottesdienste mit den Lobpreiszeiten, dann die fetzige Musik, das war damals mit Schlagzeug und selber dichtete Lieder und das hat mir total gefallen. Ich habe schon als Kind, wenn ich allein Musik hören im Zimmer von meinem Bruder, habe ich einmal Gospelmusik hören bis zum Abwinken, das ganze Jahr durch und nicht nur in der Weihnachtszeit. Und ich habe das geliebt, oder? Aber es ist, ich habe nicht ein religiöses Leben gehabt. Ich habe nicht gewusst, dass es Gott gibt in dem Sinn, oder? Weil Gott ist ja nicht eine Person gewesen, sondern einfach ein Konzept, etwas Trockenes, Papieriges. Und in der Freikirche habe ich noch gemerkt, aha, das ist ja eine Realität. Ich meine, wir sind in einer Kirche gewesen, wo der Heilige Geist jemandem hat können einen Eindruck geben konnte. Und dann ist die Person angegangen, hat das auf einen kleinen Zettel geschrieben und hat mir das in die Hand gedruckt. Und das hat genau meine Situation getroffen, oder? Meine Frage beantwortet oder der heimliche Schrei in meinem Herz, wo ich langsam angefangen habe, wahrzunehmen, dass ich überhaupt ein Herz habe und eine Seele. Oder? Da sind Sachen passiert, wo man einfach nur staunet und hat müssen sagen, wow, das ist real, oder? Nein. Der Jesus, den Peter erzählt hat, das ist echt, oder? Heiliger Geist, das gibt's, whoops.
Eigentlich hast ja du vorher gesagt, dass du mit dem Jesus, den Peter erzählt hat, nichts anfangen konntest. Ja. Und auf einmal ist es bei dir auch.
Es hat angefangen aufweichen. Ja. Genau, mein Widerstand ist aufgeweicht worden. Ich kann auf eine Art wie anfangen merken, da ist jemand, der mich absolut bedingungslos liebt. Das, was ich mir ja immer will, erarbeiten, erkämpfen, erschuften, erkrallen, ergieren, oder? Das ist plötzlich in meinem Leben gewesen. Und es hat jemand gegeben, der gesagt hat, schau, ich gebe dir Boden. Und der Boden in dem Pelt drinnen, oder? Wenn der Boden da drinnen ist, dann kann man oben als Mensch Liebe rein tun und dann bleibt es auch. Und ich habe mich auch lange so bodenlos gefühlt, dass einfach, das war sogar ein Bild, wo einmal eine Psychiaterin oder ein Psychiater, den ich kennt, dann länger in Therapie gegangen bin, gesagt hat, oder? Sie haben so etwas Bodenloses. Da, egal was passiert, nichts hebt. Oder?
Was sind denn die grössten Baustellen gewesen? Du hast vorher gesagt, du bist das Zentrum gewesen von deinem Leben, also Egoismus. Was hast du sonst noch müssen, alles aus deinem Lebenskessel rausrühren?
Ich glaube, der wesentlichste oder der grösste Anteil war Feminismus. Also die tiefe Abneigung gegen Männer grundsätzlich. Männer sind Arschlöcher, machen alles falsch, kommen nicht raus, geben nicht das, was du wirklich willst oder sind einfach schlimm, oder? Einfach so eine ganz negative, hässliche Haltung gegenüber Männern. Und trotzdem das Gefühl, wenn man denen nur mal lang genug wie sagt man denn?
Der Schmaus bringt.
Der Schmaus bringt, genau, ich habe das Wort nicht gefunden. Mhm. Wenn man denen nur mal lang genug den Schmaus bringt, dann geben sie einem schon, was man will, oder? Man kann so wie handeln. Ich war eine manipulative Person, oder? Mhm. Ja. Und das andere, das Weltbild, das darauf besteht, dass man eigentlich, man muss immer kämpfen. Das ist etwas, was ich halt einfach gelernt habe, oder? Man muss immer für sich kämpfen. Und das ist so total entspannend, einfach wenn ich heute zurückschaue, sehe, dort hat langsam Gott angefangen, das rauszuspielen, dass du musst selber kämpfen musst. Und hat gesagt, nein, ich kämpfe doch für dich. Ist doch gut, ich habe alles vorbereitet. Komm, setz dich an, es ist ein Stuhl da, du darfst hinsitzen, du darfst es überkommen, was du brauchst. Es kommt, du musst nicht fighten, musst nicht Krallen ausfahren oder irgendwie rumschreien, damit du etwas überkommst. Und das ist fantastisch, oder?
Und dann nach dieser 9 Monate Aufräumzeit.
Wir haben gewusst, dass wir heiraten
wollen. Schau jetzt. Was ist denn das für ein Mindset-Wechsel?
Ja, hat sich eben geändert. Ich habe einfach realisiert, was Gott gesagt hat, also wenn du willst mit einem Menschen zusammen sein, dann ist es verbindlich, dann ist es für immer. Und das kann auch heben, das kann ich auch machen, dass das heben, dass es gut kommt.
Aber eben nach diesen 9 Monaten aufräumen und so sind wir wieder zusammengekommen. Und wie habt ihr euch dort getroffen, gesehen? Erkannt, sind er neu gewesen oder wie ist dann dort weitergegangen?
Wir haben nach diesen 9 Monaten sehr schnell dann geheiratet und vielleicht eines der spannendsten Beispiele von dieser Hochzeit ist, dass Barbara die vorne, sie als Feministin, hast du ja vorher gehört,
Ex-Feministin
hat gesagt,
in der Kirche,
sie will sich mir unterordnen. Und als sie das gesagt hat, hat ihre Schwester und der damalige Onkel, der noch gelebt hat, die haben voll rausgelacht. Die haben es nicht können verheben. Die haben voll rausgelacht. Einfach, das haben sie sich nicht können vorstellen. Dass jemand, der vorher so war, einen Gesinnungswandel macht und das deklariert, ich will mich unterordnen. Das ist nicht verständlich gewesen für die beiden.
Man muss noch hinzufügen, dass ich gesagt habe, war mir Gott helfen.
Ja, gut.
Ich habe ja gewusst, dass ich das nicht kann, gell? Ich habe gewusst, Unterordnung ist kein Konzept, das in mir rein vorkommt, oder? Das muss man zuerst lernen. Aber ich habe es gelernt.
Hast du gelernt?
Ja, so weit, wie ich heute bin. Ist noch nicht ganz abgeschlossen.
Ihr habt es dann geheiratet und ihr habt es dann auch euch für andere eingesetzt. Warum habt ihr euch gesagt, hey, wir geben uns für andere hin?
Ja, wir haben einfach gemerkt, dass wir Kapazitäten haben. Also wir haben eine grössere Wohnung gehabt, als wir gebraucht haben. Wir haben rundum um uns Leute gehabt, wo es ihnen auch nicht so gut gegangen ist. Und haben dann einfach einmal angefangen, die Menschen mit denen zu reden und haben dann da und dort jemanden einfach einmal eingeladen, für eine gewisse Zeit mit uns zusammenzuleben. Das haben wir dann ziemlich lange mit Erwachsenen gemacht, bis dann nachher klar wurde, ist, man wollte das eigentlich mit Jugendlichen machen. Ja.
Barbara, du hast gesagt, du hättest nie wollen heiraten und nie wollen Kind. Und jetzt engagierst du dich für Kind. Wie der Wechsel?
Das war so ein smoother Übergang gewesen. Zuerst Erwachsene, wo man merkt, das tut gut, das tut ihnen gut, das hilft auch uns, weil wir haben extrem viel gelernt, dadurch, dass wir mit Erwachsenen unterwegs waren. Man denkt manchmal, man sei der Geber, aber eigentlich ist man der, der empfängt, oder, wenn man etwas lernt vom anderen. Und dann haben wir die Teenager gehabt. Dort waren es vor allem Bursten, weil der Peter hat gesagt, ich habe mich jetzt pensionieren lassen dafür, das ist jetzt mein Auftrag und ich habe einfach das mitgemacht, was ich schon vorher gemacht habe. Und dann irgendwann einmal sind die Mädchen gekommen. Und Gott hat es dann einfach irgendwie so geführt, dass eines Tages die Organisation, die wir mit ihnen zusammenarbeiten, als Blackkinder-Organisation, der Verein, der Mitarbeiter ist gekommen und hat einen Notfall gebracht, ein nicht ganz dreijähriges Mädchen, fremdsprachig, aus einer ganz, ganz schwierigen Situation bei den Eltern. Der ist dann gekommen mit dieser Schachtel und dem Köfferli oder von dem kleinen Kind und wir haben einfach nur können sagen, okay, dann, wir haben nie ein kleines Kind haben, weil Barbara weiss ja, das ist, sie kann sie gar nicht und so. Und ich habe natürlich mit den Freundinnen, die ich in der Zwischenzeit in der Kirche kennengelernt habe, habe ich auch gelernt, wie man mit Kind umgeht, oder mit Babys und so. Die haben mich dann sofort vertrauensvoll reingenommen und geholfen, dass ich eine Beziehung aufbauen zu Kind. Und das hat sich auch geklärt. Also mein Herz hat können Kind gerne haben. Ich konnte gute Beziehungen können haben, saubere Beziehungen. Und wo dann das kleine Mädchen gekommen ist, das war so eine süße Bohne gewesen, oder? Ich kann heute einfach nur noch staunen und strahlen, oder? Dann hat sich das alles gewandelt, oder? Wir haben dann richtig gemerkt, da hat Gott etwas von langer Hand vorbereitet und jetzt kommt es in dem Sinn zur Erfüllung. Und wir haben dann schon gewusst, wir können sie natürlich nicht begleiten, bis sie 18 ist. Wir sind da schon älter gewesen. Aber wir haben sie einfach bis in eine richtige Pflegefamilie, wo sie perfekt reinpasst, wo sie jetzt übrigens neu ist, können ein paar Monate begleiten. Und das ist so einfach eine herzerwärmende Geschichte, oder?
Hättest du auch gerne eigene selber Kinder gehabt?
Die Frage ist mir von lieben Freunden immer wieder gestellt worden und ich kann dann einfach können sagen, und zwar wirklich aus tiefstem Herz, wenn das Gott hätte wollen, wäre das möglich gewesen. Es ist jetzt in unserer Nähe nicht möglich gewesen, aus medizinischen Gründen. Aber Gott hat mir in der ganzen Zeit, als ich in der Freikirche habe können, mit meinen Freundinnen unterwegs war, so viel Kind ans Herz gelegt und ich konnte immer wieder können einfach sein und lernen und Beziehungen bauen und gerne hat verlieren. Es ist, ja, ich hätte es nie gedacht, dass das möglich ist. Nachdem ich freiwillig zwei Kinder abgetrieben habe, als junge Frau, weil ich das Gefühl hatte, das sind nicht Personen, das sind Probleme, oder?
Ist es allenfalls auch ein bisschen, Kompensation ist das falsche Wort, aber ein bisschen ein
Heilwerden?
Ja, einfach, dass du dich dann nachher, weil du zwei Abtreibungen hast, dich gleich dann richtig fest für Kinder eingesetzt hast. Ist das so ein bisschen abgehalten, ja, eine Kompensation.
Auf alle Fälle. Wir haben uns auch engagiert ganz stark dafür, dass die politische Arbeit für die Fristenlösung, dass es dort noch eine Alternative gibt für die Bevölkerung, dass also Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind, dass sie auch einen Ausweg bekommen und haben uns dort auch so engagiert, dass wir gesagt haben, wir wären eine Familie, die bereit ist, zwei Zimmer aufzutun, unsere Wohnung aufzutun, sich die Person kann da wohnen, kann einmal ein paar Tage zur Ruhe kommen, kann sich überlegen, warum will ich abtreiben, warum will ich nicht abtreiben, was sind meine guten Gründe. Und einfach auch ein bisschen Distanz bekommen zu einem Umfeld, das unter Umständen sehr Druck ausübt, damit jemand, der jetzt im Schwangerschaftskonflikt ist, schnell die Entscheidung trifft. Oder? Und das hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel mal eine junge Frau aus der Ostschweiz hatten, die Rat gesucht hat, telefonisch. Dann haben wir sie eingeladen, ob sie bei uns mal ein paar Tage einfach rauskommen aus dem allem, was sie drinnen steckt, mit all ihren Konflikten und Drücken und so. Und die ist dann wirklich ein paar Tage geblieben und hat am Schluss dann den Michael geboren. Der ist heute, denke ich, jetzt etwa 19. Ist eine Geschichte, wo ich einfach Freude habe daran, oder? Wir haben gar nicht viel machen müssen, wir mussten einfach da sein und das machen wir heute noch. Also, wenn jemand das Bedürfnis hat, einfach mal sich zu lösen aus dem, was jetzt da gerade so von einprasselt, was die Frauen so gerade so bedrängt haben.
Gibt es das heute zu wenig in unserer Gesellschaft? Weißt, dass Leute so quasi über den eigenen Tellerrand rausschauen und sagen, hey, bei dir stimmt etwas nicht. Wenn du brauchst und etwas brauchst, dann kommt zu uns.
Nein, Hilfsangebot gibt es viel. Aber es ist ja, also persönliche Hilfsangebote gibt es vielleicht ein bisschen weniger, aber es gibt also ganz viele Leute, die Hilfe anbieten. Man muss es einfach finden und im Internet findet man heute alles. Also von dort her kann ich alle, die Fragen haben, einfach ermutigen zu suchen. Es gibt immer einen Weg. Und es gibt auch einen Weg, der zum Beispiel heisst, du tust das Kind nicht selber behalten, du tust es gebären und du gibst es zur Adoption frei. Und innerhalb, das Schweizer Gesetz ist genial, wenn du in einer kurzen Zeit herausfindest, dass das keine gute Entscheidung war, dann kannst du es rückgängig machen. Also es ist nicht frei.
Die Frage wäre wahrscheinlich auch viel allgemeiner, oder ich verstehe sie ein bisschen allgemeiner. Und dort muss man sagen, ja, Man sieht so diese vielen Einzelwohnungen, also wo Menschen einzeln leben, was ich nicht wahnsinnig gut finde. Also wenn das über 50% ist, ich weiss jetzt keine Prozentzahl, aber dann merkt man schon, dass der Mensch wahrscheinlich schon ein bisschen vereinsamt, auch in der Kommunikation, dass man heute fast nicht mehr telefoniert, sondern eher mal ein WhatsApp macht, wo man dann, also wir haben da Jugendliche gehabt, die haben sich extrem kommuniziert, also aber nur, wie geht es dir, gut, was ist es, Ravioli, du, Pizza, also die Kommunikation ist auf einem Niveau, wo man natürlich nicht mehr das Herz erreicht in dem Sinn. Von dort her denke ich, ja, es sollte mehr so Orte von der Begegnung haben, wo Leute auch mit ihren Problemen kommen könnten.
Peter, was gibt dir heute Orientierung?
Ich glaube, ich muss wieder zu dem kommen, ich habe einen Weg, ich habe eine Wahrheit und das gibt eigentlich das Leben und die Orientierung. Und mir gefällt es, wenn es so lebensnah ist. Also zum Beispiel den Spruch, mach niemandem das, was du nicht auch willst, dass man dir das macht. Mhm. Es gibt so ganz simple Sachen in der Bibel. Wenn man liebt die Nächsten wie dich selber zum Beispiel und Gott, wenn man das würde einhalten, dann hätte man, glaube ich, schon einiges gelöst im Leben an Problemen.
Barbara, was gibt dir heute Boden?
Ja, so wie der Peter gesagt hat, ein paar Sachen, die wir einfach haben können, auswendig lernen konnten und merken, die stimmen einfach. Oder? Zum Beispiel der Satz, den mir einmal ganz viel früher jemand gesagt hat, der im Jesaja steht. Ich habe dich zu mir gerufen, du gehörst mir, ich habe dich wählen. Das ist so ein Bodensatz, oder? Das gibt, das gibt eine Bestätigung, oder? Ich muss nicht kämpfen, es ist gut, ich kann wählen, dass du da bist, dass es dich gibt.
Barbara, Peter, danke vielmals, habt ihr uns in euer Leben nie schauen lassen. Alles Gute, danke vielmals.
Danke auch.
Danke.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.